Herr, heilige uns in deiner Wahrheit, denn dein Wort ist die Wahrheit. Amen. Liebe Schwester, liebe Brüder, Daniel, wir kennen seine Geschichte. Ich möchte behaupten, die meisten von uns von klein auf. Daniel, wer war er? Er war Prophet seines Volkes Israel. Und weil er allein seinem Gott diente, in eine Löwengrube geworfen worden. Hier in unserem Predigtwort ist er fürbitter für sein Volk Israel. Und da bittet er seinen Gott um Vergebung, ja um Gnade. Aber wir müssen nicht erst Daniel sein, um für andere zu beten. Was er gebetet hat, wird auch, denke ich, unser Gebet sein können. Unser heutiger Sonntag, ja, er heißt lateinisch Rogate, auf Deutsch der Aufruf, betet. Wir wollen das bitte nicht aus den Augen und unseren Herzen verlieren. Denn leicht ließe sich bei diesem Predigtwort vom sündigen Israel, ja Jerusalem, auch über die Christen unserer Zeit reden, die da denken, Gott ist weit, weit weg. Vielleicht haben wir uns schon selber auch einmal dabei ertappt. Und vielleicht würde ich, wenn wir hier zum Beispiel an die Anbetung der Israeliten des goldenen Kalbes denken, ja auch gern über die Götter und die Götzen unserer Tage sprechen, vor denen mancher Mensch heute so seine Knie beugt. Nein, es soll heute um das Beten, um die Macht der Fürbitte gehen, die hier Daniel für sein Volk übt. Und es geht darum, dass Gott durchaus auch von seinem Zorn ablassen will und sich umstimmen lässt, wenn wir es richtig anfangen. Aber wie kann das geschehen? Schauen wir zuerst einmal danach, wie wir bis heute meist beten, was wir so vor Gott bringen, wie wir bitten und für andere vor Gott eintreten. Fragen wir also, wie wir das halten mit dem Gebet. Da gibt es die Christen, die sehr vorsichtig und ganz bescheiden beten. Sie wollen, wenn sie die Hände falten, Gott sozusagen nicht stören. Er hat doch auch sicher genug mit den zahllosen anderen Menschen zu tun, die in viel größerem Leid sind, deren Anliegen auch viel wichtiger und deren Not viel bedrängender ist. Wenn ihre eigene Gesundheit nur leidlich gut ist, wenn ihr Lebensunterhalt gewährleistet und sie eigentlich zufrieden sein könnten, dann wollen sie von Gott gar nichts weiter verlangen. Aus dem Vorrecht, Gott wie ein Kind bitten zu dürfen, wird bei diesen Menschen die Erfüllung eine Pflicht. Aus der Verheißung, dass Gott auch erhört und Bitten erfüllen wird, wird ein demütiges Zurücktreten hinter den anderen, die Gott doch viel nötiger haben. Statt sich nach den vorzüglichen Speisen am Tisch des Vaters zu strecken, sind sie mit Wasser und Brot zufrieden. Aber es gibt auch die anderen, die Eiligen, die ungeduldigen Beter. Gott, du musst mir das gewähren. Du kannst mich doch nicht länger im Unglück zurücklassen. Schon so lange, Gott, warte ich endlich auf deine Hilfe. Und oft werden diese Gebete noch von einer kleinen Erpressung begleitet, die den Wünschen und Forderungen noch Nachdruck verleihen soll. Wenn du Gott nicht jetzt bald hilfst, dann will ich nicht mehr an dich glauben. Da du dich ja doch nicht um mich kümmerst, werde ich mein Beten gefälligst jetzt einstellen. Aber auch mit vermeintlichen Gaben an Gott wollen manche ihn beeinflussen und ihren Wünschen vorspannen. Gott, wenn du mir mein Anliegen erfüllst, dann hast du in mir deinen besten Kirchgänger gewonnen. Nur dieses eine Mal gib mir, was ich von dir möchte, dann werde ich auch ein besserer Mensch und du wirst das auch sehen. Diese Christen sind nicht nur ungeduldig, sie versuchen nicht nur Druck auszuüben, sie sind auch zu eigennützig und bedenken nicht, dass ihr Schicksal verbunden ist mit dem vieler anderer Menschen, die genau wie sie Bedürfnisse und Wünsche haben, die vielleicht wie sie selbst genau dasselbe von Gott erbitten. Und unsere Not hat ja immer auch mit dem Mitmenschen zu tun. Wenn einer um sein Wohl bittet, dann wird ein anderer vielleicht in Schwierigkeiten kommen. Das Glück des einen ist ja manchmal gerade die Not des anderen. Ja, es ist wie in dem bekannten Beispiel, ja, der Naturfreund, der einen erholsamen, schönen Tag machen will, ja, worum bittet der? Natürlich um Sonnenschein. Aber der Bauer wünscht sich gerade für diesen Tag, weil es lange nicht geregnet hat, ordentlich Regen. Es soll ja auf seinen Feldern wachsen. Also nicht, dass wir Gott überhaupt nicht bitten sollen, aber alles und alle hängen ja miteinander zusammen. Das müssen wir ja schon sehen. Und schließlich gibt es noch diejenigen, die ihr Beten aus dem einen oder anderen Grund schon lange aufgegeben haben. Und sie sagen, Gott hört ja nicht. Er ist taub und stumm. Oder sie drücken es so aus, Gott scheint abgereist, fern von mir und meinen Bitten. Warum soll ich also noch beten? Warum Zeit dafür verschwenden, ins Leere hineinzurufen? Und manchmal ist auch der Ärger, die Wut und die Verzweiflung über ein schweres Geschick oder ein Unglück beteiligt, das uns betroffen hat. Mit einem Gott, der so etwas zulässt, mit dem Gott, der mir so viel Trauer und Leid zugefügt, will ich nichts mehr zu tun haben. Bei Daniel lernen wir etwas anderes. Er denkt nicht als allererstes an sich, sondern er denkt an sein Volk. Daniel bittet für das vor Gott schuldig gewordene Volk. Sie hätten es verdient, dass Gott sie ein für allemal fallen lässt. Da entsteht die Frage, mit welchem Recht sich Daniel für sie einsetzt. Versucht er nicht, der Gerechtigkeit Gottes hier in den Arm zu fallen? Heißt das nicht, dass Gott seinen heiligen Willen und damit sich selber aufgeben soll? Wäre die Situation nicht so ernst, möchte man sich über die schlaue Art fast amüsieren, mit der Daniel Gott hier angeht. Fast sieht es so aus, als wolle Daniel Gott überlisten mit seinen schlauen Worten. Ach Herr, um deiner Gerechtigkeit willen, wende ab deinen Zorn. Denn deine Stadt und dein Volk ist ja auch nach deinem Namen genannt. Bei dieser Fürbitte des Daniels dachte ich auch an Mose. Wie hatte Mose gebetet nach der Geschichte mit dem goldenen Kalb, als er vom Berg Sinai herabkam? Was da unten am Fuß des Berges geschieht, dieser massive Abfall des Volkes Israel von seinem Gott, davon spricht Mose in seinem Gebet überhaupt nicht. Wohl aber davon, dass es eigentlich inkonsequent wäre, wenn Gott sich von seinem Volk jetzt lossagte, welches er doch, und das ist ja noch nicht lange her, erst aus der Sklaverei gerettet hat. Er, Gott möge doch bedenken, wie die Ägypter sich freuen würden über den Untergang seines Volkes und dass sie dann sicher behaupten würden, er habe sie nur aus dem Grunde aus Ägypten herausgeführt, um sie nun erst recht untergehen zu lassen. Ein böswilliger, verschlagener, übelgesinnter Gott. Merkst du nicht, lieber Gott, dass dein Ansehen vor allen anderen Völkern hier auf dem Spiel steht? In deinem eigenen Interesse solltest du doch bitte jetzt endlich einlenken. Und im Übrigen, daran darf ich dich wohl auch erinnern, hast du ja unseren Erzvätern versprochen, sie zu einem großen Volk zu machen. Du wirst doch nicht dein eigenes Wort brechen. So groß und viele wie die Sterne am Himmel, und nun willst du sie vertilgen? Wie geht's uns mit solchen Betrufen? Bewundern wir die Schleue dieser Anwälte des unter Anklagen stehenden Volkes, dieses Mose, ja dieses Daniels? Oder vielleicht entrüsten wir uns auch. So kann man doch nicht mit Gott umgehen. Vielleicht aber imponiert es uns auch, wie beherzt Daniel und Mose mit Gott spricht, in der Situation, in der alles zu verlieren oder auch alles zu gewinnen ist. Man könnte sich sehr wohl denken, dass Gott sich freuen würde, wenn wir so zufassend jeder von uns beten würde. Hinter dem, was ich hier ein Stück locker liest, steht etwas Ernsthaftes. Martin Luther würde sagen, Daniel flüchtet sich vom zornigen Gott zum Gott der Gnade. Daniel tritt entschlossen auf den Grund der göttlichen Gnade. Er argumentiert mit Gottes Taten, ja seinen Zusagen. Sie stehen hinter seiner Fürbitte. Ja, Daniel bestätigt Gott, indem er ihn darauf anspricht, Gott, es ist doch dein Volk. Man erinnert einen Vater, der mit seinem ungeratenen Sohn fertig zu sein behauptet, doch hoffentlich auch daran, vergiss doch nicht, er ist doch immer noch dein Sohn. Da bestehen doch immer noch Bindungen. Da ist doch noch etwas Gemeinsames. Ihr seid doch ein Fleisch und ein Blut. Daniel lässt es in seinem verwegenen Beten einfach nicht gelten, dass Gott eine Geschichte der Gnade und Liebe abbrechen will. Was Daniel hier im Gebet sagt, ist kein Argumentationstrick, sondern ein ernsthafter Hinweis auf die Herrlichkeit seines Gottes. Wir liegen vor dir mit unserem Gebet und vertrauen nicht auf unsere Gerechtigkeit, sondern allein auf deine große Barmherzigkeit. Das heißt doch, Daniel nimmt hier seinen Gott einfach beim Wort. Die Zusagen gilt Abraham, Isaak, Israel und Jerusalem. Neutestamentlich gesprochen mit den Worten des Apostel Paulus an die Römer, Gottes Gaben und Berufungen können ihn nicht gereuen. Aber das heißt dann doch auch, Gott will auf seine Zusagen angesprochen und auch festgelegt sein. Es gibt da so einen herrlichen Satz unseres Reformators Martin Luther. Er hat gesagt, man soll Gott mit seinen Verheißungen die Ohren reiben. Wir wollen uns jeder für sich fragen, warum tue ich das nicht? Gottes Volk, ja jeder Mensch bedarf dafür Bitte, auch aus dem Grund, wie Paulus es im 1. Timotheusbrief schreibt, Gott will, dass allen Menschen geholfen werde und sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Liebe Gemeinde, lasst uns das Beten lernen oder auch neu aufnehmen, so wie es uns Daniel lehrt. Nicht ungeduldig und eilig, nicht mit Druck oder gar Erpressung, aber doch in der festen Gewissheit, dass Gott wie ein Vater fühlt und liebt. Und dass er aber auch erinnert werden will, was er uns seinen Kindern versprochen hat. Beten wir so mit Freuden. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.